Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach spezial über die Festtage mit den besten Film- und Serienempfehlungen aus der Nebelspalter-Redaktion. Am Mikrofon heute sind Stefanie Gartemann und mein Name ist Gami Lotte. Es heisst also, die Nebelspalterinnen übernehmen Bern einfach und das passend angezogen in Weihnachts- Accessoires, Bullies. Wir sind also ready und in Stimmung. Steffi, um was geht es heute wirklich in dieser Folge?
Ja, wir sind definitiv in Weihnachtsstimmung und Weihnachten bedeutet ja auch immer ein bisschen Filmstimmung. Man hat Zeit, um die alten Klassiker vorzugraben, die man doch so gerne schaut. Und die Filmindustrie hat sich ja doch auch ziemlich verändert in den letzten Jahren. Und darum wollen wir die Folge heute nutzen, um über ein grosses Thema, das uns ja in den letzten Jahren viel beschäftigt hat, zu reden, und zwar über Wokeness. Und wir haben heute den Eindruck, als würden wir immer wie mehr Filme haben, die woke Botschaften um jeden Preis übermitteln wollen. Und da hast du uns ja, glaube ich, etwas mitgebracht, gell?
Richtig. Ich habe nämlich, wo wir uns entschieden haben, wir wollen das Thema Wokeness ansprechen und doch auch noch ein bisschen Plattform nutzen, um etwas Politisches drin aufzunehmen, habe ich mir zwei Filme für diese Folge ausgesucht, wo in der Beschreibung sehr woke tönen. Aber ich habe den Film ausgesucht, weil es ziemlich gut aufgreift, was das Problem ist. Man kann nämlich Filme über gewisse Themen machen, wo man jetzt eher würde sagen, sind links oder woke. Es können aber trotzdem gute Filme sein. Geben wir eine Chance. Ich starte mal. Als erstes habe ich ausgesucht aus dem Jahr 2016. Das heisst «Die Erfindung der Wahrheit». Es ist ein Politthriller und es geht um eine Lobbyistin. Die tut mit ihrer Firma, macht die Kampagne. Sie wird dann sozusagen angefragt, um Kampagne gegen Gesetzesvorlage zu machen, wo eben möchte, dass Hintergrundchecks bei Waffenverkäufen erweitert werden. Es schreit nach Moralismus, Belehren, wirklich. Sie macht dann eigentlich das, was man erwarten würde im woken Kontext. Sie möchte dann dort nicht mitmachen, weil die Idee wäre, dass sie in dem Sinn eine unabhängige Organisation aufzieht für die Kampagne, die vor allem auch Frauen anspricht, die eben nicht wollen, dass die Hintergrundchecks erweitert werden. Sie entscheidet sich dann dagegen und geht in dem Sinn zu der Konkurrenz, die dann Gegenkampagne macht von den Befürwortern von dem Gesetzesentwurf. Aber in dem Film geht es überhaupt nicht um den Moralismus vom Waffenkauf an sich, sondern es zeigt mega breit auf dem politischen Spektrum, oder? Dass man bereit ist, alles zu machen, um zu gewinnen und was da für dreckige Mittel dahinter sind. Und auch wenn man das Gefühl hat, ja, man macht etwas Gutes in dem Sinn, dass man sich moralisch erhoben fühlt, ich kämpfe gegen Waffengewalt, ist man kein bisschen besser mit dem, was man eigentlich macht, um in dem Sinn an das Ziel zu kommen. Und wichtig ist auch, es ist kein Film, wo man belehrt wird, oder? Das Thema ist gesetzt. Klar, sehr schlau, dass man das nimmt, oder, für so einen Polit-Thriller. Aber man möchte eben da nicht belehren. Und dann muss ich sagen, ist das mal aus meiner Sicht ein Beweis, dass man Themen ansprechen kann, wo vielleicht für viele woke sind, aber einen guten Film machen.
Es ist ja jetzt so, also ich kenne den Film nicht, ich habe jetzt nur den Trailer geschaut. Es klingt ja schon die Erfindung der Wahrheit, das ist so wieder so das Absolute, oder es gibt einfach eine Wahrheit. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich so ein bisschen, tut es den Hintergrund beleuchten, auch von denen, die quasi fürs Gute kämpfen, in dem, dass man eben gegen Waffenverkäufe ist und so. Also ist es wirklich auch, dass der so ein bisschen, weil in meiner Politik ist es, ist ein Haifischbecken, das war im Alter rum so, das ist heute so und ich glaube, zu dem kann man stehen. Wird das auch beleuchtet?
Es ist genau das, oder?
Das ist jede, aber noch cool.
Eben jede Kampagne versucht, ihre Wahrheit zu verkaufen oder sie eben in dem Sinn zu erfinden oder dass die Kampagne aufbauen und die Wahrheit dann zu erfinden. Und das ist halt wirklich typisches Politbusiness. Ich meine, es gibt keine Abstimmung, habe ich das Gefühl, in der Schweiz, wo wir nicht gegenseitig beschuldigen. Eure Fakten sind falsch, ihr lügt. Das ist das Politbusiness und das betrifft ja beide Seiten. Und darum finde ich, es ist ein guter Film, obwohl er auf den ersten Blick, wenn man so die Beschreibung hört, eigentlich schreit Vogue.
Absolut. Irgendwann hat ja auch jede Seite dann ihren eigenen Faktencheck.
Genau. Und beim Faktencheck geht es etwas weiter in dem zweiten Film, den ich mitgebracht habe. Und zwar heisst er Bombshell 2020. All, was sich für amerikanische Medien interessiert, müsste das in dem Sinne ein Begriff sein, weil es geht um die Fox-Moderatorinnen Megyn Kelly und Gretchen Carlson. Die stellen sich in dem Sinn gegen die sexuellen Belästigungen vom Senderchef. Und es hat wie so eine Welle losgelöst, dass man herausfindet, indem das Gretchen Carlson sozusagen als Erste sich meldet, dass man gesehen hat, zu wie vielen sexuellen Belästigungen ist es gekommen in dem Medienbusiness. Und es geht so ein bisschen auch darum, um die Frage von dem Geschäftsmodell. Wenn man junge Frauen im Journalismus hat, Hauptsache sexy und eben zu allem bereit sein, um berühmt zu werden. Und das greift die Geschichte auf und zeigt halt eben, wie das Medienbusiness halt auch leider in dem Sinn sein kann. Und das Spannende ist, man würde ja meinen, bei so einem Film, alter weisser Mann, Fox, sexuelle Belästigung, das schreit doch so nach feministischem Streik. Aber es ist überhaupt nicht, sondern es geht um Macht und um die Strukturen und auch hinterfragt auch die Frauen, oder wie sehr wollen sie berühmt werden. Und das Ganze hat links doch über gewisse Art sehr hässig gemacht. Weil wir müssen eigentlich meinen, die würden ja den Film lieben. Ja. Empowerment von Frauen. Der böse Mann wird zugrunde gerichtet. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig in dem Kampf. Aber überhaupt nicht. Zum Beispiel, ich würde da gerne den Spiegel, der ja doch als sehr Linksblatt bekannt ist, reinbringen. Dort hat man sich grauenhaft darüber aufgeregt, dass Megyn Kelly, eben die Fox-Moderatorin, dass sie eben auch in echt oder im echten Leben macht sie ganz viele problematische Aussagen, angeblich problematisch, und das wird überhaupt nicht thematisiert. Also man stelle die Frauen da, als hätten sie jetzt eben so als Heldinnen, aber man müsse dann aufpassen, weil das sind böse Frauen, weil das sind rechte Frauen. Und darum finde ich es eben auch ein geiles Beispiel, das dann wie zeigt, bei den Linken geht es nicht immer um die Sache, sondern es kommt darauf an, von wem kommt die Botschaft. Und dann kann es halt eben auch der falsche Botschafter sein.
Das ist ja wieder so ein klassisches Beispiel, weil ich kenne den Film auch nicht. Da habe ich einfach gewusst, als er in Kino kam, ich würde den gerne schauen. Weil ich finde eigentlich, die zwei Frauen waren ja mega Vorreiterinnen gewesen, dass du dich da mal getraut hast, das anzusprechen, die Strukturen versuchen aufzubrechen, weil es geht am Ende des Tages ja auch um Missbrauch. Und das ist ja, auf keiner Parteiseite wird das irgendwie gut geheissen, oder? Mhm. Und ich glaube, solche Frauen, das sind doch schon Heldinnen und Mutpersonen. Und dass sie jetzt wieder von der falschen Seite kommen. Aussagen. Ja, eben. Sie sind halt rechte Frauen. Die haben halt jetzt den Mut gehabt. Und dann ist es schon nicht gut. Dann ist es böse. Das finde ich schon verrückt.
Es ist wirklich... Also, sorry. Ich denke, der Film muss da rein. Wir wollen ja aber über das Thema Wokeness und Filmbranche reden. Und vielleicht jetzt mal du, Steffi... Was ist für dich ein Woke-Film? Geht es dort vor allem ums Casting, um Diversität oder die Art und Weise, was erzählt wird? Was nimmst du als Woke wahr in einem Film?
Das ist noch eine schwierige Frage. Es ist ein unglaublich schwammiger Begriff. Was ist Woke und wo gehört Kunstfreiheit rein und wo sind Leute ausgesucht worden, weil sie einfach gut sind? Aber für mich ist eigentlich Woke dann, wenn du eine bestehende Geschichte nimmst und wir haben diverse sättige Beispiele in der Vergangenheit jetzt gehabt, wo wir noch darauf sprechen werden, wo du einfach, weil es dir nicht passt, weil es eine angebliche Mehrheit zu fest vertreten ist in diesen Filmen oder eben konservative Strukturen, die da vertreten werden, dass du das einfach wechseln, nur weil es die angebliche konservative Struktur hat und du gar nicht mehr der Geschichte treu bist. Oder sei die Geschichte auf einem Buch basiert, das so vorliegt, oder sogar auf tatsächlichen Gegebenheiten. Das finde ich auch noch der Burner. Wenn du tatsächlich historische Fakten nimmst und sie passen dir nicht und dann drehst du sie einfach um oder du sie anpassen, so wie es dir gut passt. Das ist für mich unglaublich woke. Und ich für dich?
Ja, ich habe da ein paar Beispiele rausgesucht. Ich habe zuerst mal zwei, wo wir ein bisschen diskutieren müssen. Und dann haben wir eine ganze Liste, die wir abrattern können. Wo ich finde, da sieht man das Woken sehr, sehr gut. Und es geht um die Botschaft mehr als um wirklich die Geschichte. Das eine ist Designated Survivor. Das ist eine Serie, die könnt ihr auf Netflix schauen. Und es ist sehr ein spannender Anfang, weil es geht darum, dass ein Kabinettsmitglied, eben der Designated Survivor, der ausgesuchte Überlebende, der wird nach einem Anschlag aufs Kapitol und die Regierung, weil er der Einzige ist, der überlebt hat, wird er zum Präsident. Politkrimi perfekt vorgelegt. Und es geht um Verschwörungen. Wer hat dann die ganze Regierung und das Kapitol in die Luft sprengen? Wunderbar. Eine Staffel wunderbar, zwei Staffeln wunderbar. Dann hat Netflix die Serie übernommen und aus einem Verfassungszusatzartikel, der die Krisenfälle lösen sollte und Verschwörung, wird die Geschichte von einem Präsidenten, der für seine transsexuelle Schwägerin kämpft, der im Weissen Haus diskriminiert wird, weil sie die Frauentoilette benutzt. Der Fall ist so tief.
Ich habe von dieser Serie, glaube ich, eine Staffel geschaut und ich habe bis zur Serie habe ich die Aufmerksamkeitsspanne von einem Kleinkind. Und entsprechend irgendwann nicht mehr weitergeschaut. Aber Gott sei Dank habe ich nicht weitergeschaut.
Das ist nämlich Staffel 3. Was ist passiert? Go, oh, woke, go, broke. Die Serie ist eingestellt worden nach dieser dritten Staffel, die eben Netflix produziert hat.
Aber das ist genau das, was ich meine. Du nimmst Erfolgskonzepte, die funktionieren, die etabliert sind bei den Leuten, und dann tust du dort etwas reinmurksen, das gar nicht drin passt. Und dann will es niemand schauen. Und nachher ist mir erstaunt, das Konzept hat nicht funktioniert. Anstatt, und da habe ich nichts dagegen, weil ich muss es ja nicht schauen, wenn du ganz von Grund auf neue Geschichten tust, erfinden, neue Drehbücher, neue Filme, wenn du das willst, therapieren, wenn du das thematisieren
willst. Das ist ein
Freudsche. Das war ein Freudsche. Wenn du das willst, thematisieren, dann mach doch das. Hat doch niemand etwas dagegen. Aber wahrscheinlich ist eben genau das Problem, dass es nicht läuft.
Ja. Ich habe noch das zweite Beispiel, Squid Game. Ich meine, das ist ja von Netflix die erfolgreichste Serie gewesen, die man hat. Für die, die das wirklich nicht kennen. Es geht um Menschen, die in wirklich Geldnot sind und ihr Leben hängt davon ab. Also sie werden zum Beispiel von Kredithaien verfolgt, von der Familie verstoßen, was auch immer. Und die nehmen dann an Spiel statt, wo man Geld gewinnen kann. Aber es geht um Leben und Tod. Also man muss eine Runde weiterkommen oder sterben bei diesem Spiel halt immer wieder Leute. Sehr dystopisch. Kritik an der Gesellschaft, weil es wird organisiert von so Reichen, die langweilig sind und die haben dann Freude daran, an dem Gemetzel, dass die da wirklich um Leben und Tod kämpfen. Wunderbar, auch von Netflix. Dann kommen wir aber zu Staffel 2, wenn ich mich nicht täusche. Plötzlich von diesen Spielerinnen und Spieler, die dort drin sind, geht es um Spielerin 120. Auch sie ist trans Gender, während andere von Kredithaien verfolgt werden, Mordversuche hinter sich haben, weil sie das Geld nicht zahlen können, spielt sie mit, um ihre geschlechtsangleichende OP zu finanzieren. Ist aber nicht genug. Wenn es dann um die Sache geht, ist sie nämlich die Heldin. Sie ist nämlich nicht nur Transgender, sondern ist auch noch irgendwie einen mega hohen Grad in einer Sondereinheit vom Militär gewesen und kann als Einzige richtig mit Waffen umgehen und muss dann den Mann erklären, wie man mit den Waffen umgeht. Und ich dachte, als nächstes sind noch Kernphysikerin und Raketenwissenschaftlerin. Es war so lächerlich, dass du das... Weißt du, du hast wirklich die Menschen, die sterben daran, wie sie das Geld nicht zusammenraffen können. Und du stellst es dann wie so auf die gleiche Stufe mit einer Operation. Und sagen...
Weißt du, Ankerum, ich kann mir schon vorstellen, dass das für eine Einzelperson, wenn in die Fälle gibt es ja tatsächlich, das schlägt ja kein Geiss weg, dass das wirklich erdrückend kann sein, oder? Aber ja, ist jetzt auch, das ist genau das Gleiche, auch hier wieder einfach so reingequetscht. Warum? Ich kann es wie nicht nachvollziehen. Und du machst es einfach auch ein bisschen ja, kaputt. Weißt du,
am Ende des Tages,
wenn es um
Überleben
geht,
kommst du nicht mehr an,
was für ein Geschlecht
du bist. Vor allem, wenn, ja, willst du leben oder nicht, dann hast du halt einen Penis oder nicht. Ich glaube, ich weiss also auch nicht. Wir müssen aber noch etwas anderes reden.
Ja, absolut.
Race Swapping. Also man tut bewusst Charaktere eine andere Hautfarbe geben. Und dann haben wir die Liste. Die schwarze Ariel von Disney. Wir haben Schneewittchen, die Haut hat so weiss wie Schnee, wo jetzt von einer Schauspielerin verkörpert wird, die Latina ist. Dann in der neuen HBO-Serie von Harry Potter wird der Snape schwarz, obwohl, wenn man das Buch liest, weiss man, dass der Snape unter anderem wegen seiner weissen, hellen und krank aussehenden verblasste Haut gecancelt wird. Du hast auch noch Beispiele rausgesucht.
Ja, es hat ja noch die Serie oder respektive auch so eine Abspaltung von Bridgerton als eigene Serie von der Queen Charlotte. Und die Queen Charlotte war eine Königin von England, tatsächlich eine historische Figur. Und sie wird auch von jemandem gespielt und verkörpert, ja, wo jetzt einfach nicht ganz die gleiche Hautfarbe hat, wie es halt in der Realität war. Sie wird gespielt, glaube ich, auch aus dem latinischen Raum. Bin mir nicht ganz sicher an diesem Punkt, aber ja, einfach auch jemand, der ein bisschen die dunklere Hautfarbe hat.
Also Netflix kennt da nichts, weil auch, ich glaube, es ist Netflix in einer Serie, geht es um den König von England im 16. Jahrhundert und er ist schwul, schwarz und im Rollstuhl. So, come on! Ich habe das Gefühl, du lebst in einer South Park-Folge, wo der Cartman so sagt, ich glaube, er ist mal Filmproduzent und nachher so, okay, mach aus der eine schwarze Transgender, dann läuft sie rein. So fühlst du dich.
Weißt du, ich finde, wir nehmen unsere ganze historische Geschichte im Westen einfach hops und ziehen sie ins Lächerliche. In dem, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das jetzt anpassen, anstatt dass wir die Geschichte von diesen Ländern halt Filme über das machen. Ich meine, die hat so tolle Märchen. Die hat eine unglaublich spannende Geschichte, die halt anders als der Westen. Aber das heisst ja nicht, dass unsere besser ist. Überhaupt nicht. Wie viele Fehler wir haben gemacht. Ich meine, alle 50 Jahre klappt es. Super. Mega. Also, aber trotzdem ja. ist unsere Geschichte und du musst doch ja. da nicht Fakten verbiegen. Also, sorry.
Darum sage ich zum Beispiel auch Tarzan. Dort wird man nie einen Race-Swap machen. Das kann ich garantieren. Also,
das wird nie ein Brief sein.
Es geht auf die eine Seite, aber auf die andere nicht.
Und genau, also ganz ehrlich, wir lachen jetzt. Aber das ist das, was mich an all diesen Filmen am meisten ärgert. Weil wir wirklich einfach uns selber so klein machen und uns... Wir tragen irgendwie, weiss doch auch nicht, die Last. Wir müssen hier Schuld abbezahlen, Sühne tragen. Für was genau? Das ist das, was mich wirklich unglaublich fest ärgert. Aber meine Reitlehrerin sagt immer, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und darum kannst du nicht anders, als darüber zu lachen, weil es ist einfach furchtbar. Ich meine, auch Schneewittli.
Ja.
Sorry, ihre Haut ist weiss wie Schnee. Ja, das ist halt einfach so, oder?
Wie siehst du das so ein bisschen beim Publikum? Hast du das Gefühl, man nimmt so ein bisschen eine Vogue-Müdigkeit wahr? Oder haben du und ich einfach als Medien sehr viel Spass daran und tun das aufbauschen?
Also ich habe ein Umfeld, das wirklich eigentlich nie meiner Meinung ist. Also ich glaube, viele meiner Freunde sind nicht unbedingt deckungsgleich mit mir, was ich sehr, sehr schätze und ich unglaublich wichtig finde. Aber ob ich ihnen merkst, hey, sie finden vieles einfach auch lächerlich. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Gradmesser, so, okay, es bin nicht nur ich, es ist nicht nur die Bubble, wo man sich halt einfach auch drin bewegt, sondern es ist wirklich, es muss nicht sein, warum muss das einander aufdrücken? Weil ich glaube, gerade unsere Generation ist sehr sensibel auf diese Themen. Dann musst du es nicht noch künstlich versuchen, reinzudrücken. Und einfach, ja, schöne Filme, schöne Geschichten kaputt zu machen. Für was genau? Es nützt ja all diesen Leuten nichts. Weil schlussendlich ist nachher genau das, was du da hast. Wir kommen ja nicht darauf, bei der Frauenquote, ah, die hat sie Rolle nur bekommen, weil sie das und das ist. Hilft wie nicht, habe ich das Gefühl. Das fördert das Problem nur.
Es hilft nicht. Ich habe einfach noch eine Perle, und dann müssen wir noch schnell über James Bond reden. Mhm. Noch eine Perle rausgesucht. Netflix, Queen of Coal. Geschichte oh, von einer Trans-Bergarbeiterin in Patagonien, die gegen die patriarchalen Strukturen kämpft, um ihren Traum zu verwirklichen, Kohleminenarbeiterin zu sein.
Da, ich meine... Kohleminenarbeit war ein ganz, ganz übler Job. Wirklich übel. Und ihr Traum ist einfach das. Du nimmst doch einfach alles wieder hops.
Wie kommst du auf die Idee? Das ist immer eine gute Filmidee. Machen wir das? Nein!
Das kannst du ja auch nicht studieren. Und ja, du hast es vorhin angesprochen, oder? Jetzt heute ist ausgekommen, respektive nein, es ist gar nicht ausgekommen. Es wird im Moment einfach gemunkelt. Wenn es seit Daniel Craig aufgehört hat als James Bond-Darsteller, ist auch die Diskussion losgegangen wegen Woke. Oder muss es jetzt eine Frau sein? Man hat die Andeutungen im letzten James Bond gehabt. Oder muss jemand sein von der Gruppe, wie sagt man dem, People of Color? Mhm. Wie sagt man das korrekt? Ja, okay. Auf jeden Fall und so weiter. Und jetzt hat der, jetzt muss ich schnell spicken, wie der heisst, der Idris Elba, wirklich ein ausgezeichneter Schauspieler, finde ich, wirklich schon super Filme gemacht, ist so ein bisschen in der Pole Position, James Bond zu werden. Und als ich das gelesen habe, habe ich zuerst mal gedacht, hey cool, ist ein guter Schauspieler, sehe ich. Andererseits hat mich dann beschlichen, aufgrund von all dieser Diskussion, die wir wirklich in den letzten Jahren immer wieder hatten, ist er jetzt auch so ein Produkt? Wird er jetzt für einen James Bond, der eigentlich ja ein weißer Brit ist, wirklich so ein bisschen das Adelige auch verkörpert, halt aus dem Kalten Krieg oder MI6 und so weiter, wird das jetzt durchbrochen? Und mit dem hat James Bond, es ist Kult. Ich meine, die Filme sind genial, unübertroffen und sie funktionieren heute noch. Es spricht so ein breites Publikum an. Hat man sich auf ihn ein bisschen auch eingeschossen, weil er halt nicht wegen seiner Qualität, die er unbestritten wirklich hat, sondern weil er halt, ja, zu den People of Color gehört.
Ich finde es eben wie ganz schwierig, weil durch das Übertriebene den Leuten das wirklich in den Hals reindrücken mit woken Botschaften, sei es jetzt eben mit so Diversity-Cast, wo man einfach merkt, es ist nur um Diversity gegangen. Mhm. Und auch in den Filmen, oder, wo eine Botschaft so moralisch ist und die Themen wirklich penetrant aufgreift, hat so etwas wie gar keine Chance. Weil ich glaube, hätten wir das in den letzten Jahren nicht so gehabt, mhm, wären wir eben vielleicht bereit gewesen, den James Bond zu schauen und sich davon überzeugen zu lassen, dass er der richtige Schauspieler war für das. Mhm.
Und das hat mir jetzt schon auch so ein bisschen kaputt gemacht. Ich meine, auch so viele Frauenrollen. Man hat es einfach kaputt gemacht, weil man halt etwas viel peppiger hätte müssen. Es ist ja etwas Schlechtes, wenn eine Frau schlank und weiss ist und gut aussieht, oder? Das hat man auch gesehen mit diesen ganzen Great Jeans-Diskussionen von der Sydney Sweeney, oder? Und das macht es einfach so lächerlich und schade für all die Leute, die eigentlich gute Qualität hätten.
Darum, wir wollen euch doch noch zum Schluss unsere Lieblingsfilme oder auf jeden Fall eine Auswahl mitgeben für die Festtage. Und einem sind wir uns sehr einig. Batman.
Genau. Das ist wirklich unbestritten, glaube ich, einer der besten Filme, die man über die Festtage schauen kann, gell?
Also bei dir ist es ja, bei mir sicher auch, von Christopher Nolan mit dem Christian Bale als Hauptdarsteller, die drei Teil. Ich bin aber ein unglaublicher Batman-Fan seit Kind. Und für mich ist der Michael Keaton einfach der beste Batman. Und das sind zwei Filme, doch aus 1989 und 1992 mit dem Michael Keaton. Dann haben wir noch von dir auch einen Favorit.
Ja, das ist etwas, wo jede Weihnachten eigentlich gefragt wird, wenn es Prüfungen zulässt, ist der Hobbit. Und zwar mit Martin Freeman, die drei Teile, die sind, ich finde, absolut genial. Du schaust den ganzen Nachmittag, wenn es draussen so ein bisschen gruselig ist, kannst du dich einkuscheln. Und es ist wirklich, ich finde einfach die Filme, das Storytelling, ich finde es einfach genial gemacht. Für mich ein kleiner Bonus, all die vielen tollen Rossen.
Stimmt!
Aber das ist natürlich nicht nur wegen dem. Und ich finde den Drachen einfach absolut genial. Gesprochen von Benedict Cumberbatch. Es ist einfach eine Wonne.
Ja, kann man wirklich nur empfehlen.
Und du hast noch etwas, das mir nicht bewusst war, dass es das gibt.
Ja, gell, eben. Wenn du halt in einem französischen Haushalt aufwachst, gehört die klassische französische Literatur natürlich dazu. Und manchmal gibt es auch einen Film dazu. L'Amant heisst der. Und es ist eine Autobiografie von Marguerite Duras, 1992. Und das Buch, respektive dann der Film, der, in dem geht es darum, dass im heutigen Vietnam, damals eben 1920er Jahre, in Saigon dort, tut ein junges Mädchen, 15, lernt einen wohlhabenden Chines kennen. Sie, Französin, aus gutem Haus, wir sind in der, eben so in der Kolonialzeit, natürlich die verbotene Liebe. Aber es ist nicht ein kitschiger Film in dem Sinn, sondern es geht wirklich um die Abgründe von dieser Liebe und von einer Beziehung, die von Geld abhängig ist, vom Status und von den politischen Begebenheiten, die natürlich im Land passieren, was ich finde, ist so ein Geheimtipp von mir.
Das klingt mega interessant. Das ist, glaube ich, etwas, das ich mir noch zu Gemüte muss führen muss. Ich habe noch einen, ich schaue den mega gerne ab und zu, Eat, Pray, Love. Ich finde halt Julia Roberts ganz eine tolle Schauspielerin, ein grosser Fan von ihr. Und es ist einfach ein schöner Film, finde ich, der einem vielleicht manchmal selber auch noch ein bisschen zum Nachdenken kann anregen. Du hast ihn sicher auch gesehen, oder?
Nein!
Okay, ja. Unbedingt noch machen.
Aber ich weiss jetzt, was ich über die Festtage kann machen kann und der kommt sicher auf meine Liste. Und ich glaube, das ist als perfektes Stichwort. Wir sind fertig. Das war es mit dem Bern einfach spezial über das Festtag zu den Film- und Serienempfehlungen von der Redaktion. Ihr wisst, wie immer, ihr könnt uns natürlich unterstützen. Den Link gibt es in den Shownotes oder direkt bei nebelspalter.ch im Artikel. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Und morgen geht es weiter zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch